Die Radio Wissen. Update.
Beim Kampf gegen Armut betreiben Sie Arbeitsverweigerung und bei der Energiewende stehen Sie Seite an Seite mit Sigmar Gabriel auf der Bremse und Ihre Europapolitik, ja, die spaltet Europa und das ist der falsche Kurs.
Frau Kollegin, Ihr Versuch, über die Tatsachen zu sprechen, ist, glaube ich, kräftig daneben gegangen.
Generaldebatte über den Kanzleretat heute im Bundestag. Es war die erste Generaldebatte, seitdem die Große Koalition im Amt ist. Katja Kipping, die Parteichefin der Linken als größte Oppositionspartei, durfte anfangen. Kanzlerin Angela Merkel hat nur mit diesem einen Satz direkt auf die Rede reagiert und hat danach naturgemäß die Arbeit der Regierung gelobt. Der Schlagabtausch im Bundestag ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Die Generaldebatte war früher die Stunde der Opposition. Allerdings war das heute schon alleine von der Verteilung her schwierig. Auf 4 Stunden war die Debatte angesetzt. Für die Große Koalition aus Union und SPD waren fast 3 Stunden Redezeit vorgesehen. Für Linke und Grüne als ziemlich kleine Opposition 1 Stunde. Die Regierung ignoriert die großen sozialen Themen bzw. bietet die falschen Lösungen. Das kritisiert Katja Kipping. Angela Merkel kontert mit einem Rundumschlag. Sie ist zufrieden mit ihrer Politik. Sie lobt den Mindestlohn, die Rentenpolitik und die Frauenquote und vor allem die Chance auf einen ausgeglichenen Haushalt.
Das ist nicht mehr und nicht weniger als die Einlösung eines Versprechens an kommende Generationen, einmal ohne zukünftige Schulden auszukommen. Und das ist das bewusste Bekenntnis der Großen Koalition, sich um die Sorgen, um die Ansprüche, um die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu kümmern.
Und genau das sieht die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt anders. Sie kritisiert die Regierung als verantwortungslos.
Heute behaupten Sie, Sie machen keine Schulden. Ich sage Ihnen, doch, Sie verschulden sich. An den Jungen, an den Armen und an der Umwelt.
Göring-Eckardt sagt, unter der Politik der Regierung hätten vor allem die Generation unter 30 und die Stromkunden zu leiden. Und sie greift konkret Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel vom eigentlichen Wunschkoalitionspartner SPD an. Für seine Politik beim Thema Energiewende und fürs erneuerbare Energiengesetz.
Sie haben kaum mehr als 100 Tage gebraucht, um zum Genossen der Bosse zu werden. Manchmal wünscht man sich ja schon Peer Steinbrück zurück, der den Industrieleuten wenigstens mal klare Kante gibt.
Für die SPD lobt Fraktionschef Thomas Oppermann sowohl die Mütterrente der SPD als auch die Rente mit 63 der CDU. Und er sagt süffisant mit Blick auf die Opposition:
Sie haben einen ganz wesentlichen Anteil daran, dass dieses Land heute wirtschaftlich so stark ist. Und ich finde, auch die Grünen können sich doch mal über die wirtschaftlichen Erfolge in diesem Lande freuen.
Zusammengefasst also, eine wirkliche Generalabrechnung war das nicht. Die Opposition ist nicht richtig in Schwung gekommen und Union und SPD haben die Debatte naturgemäß genutzt, um ihre Politik und ihre Zusammenarbeit zu loben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch in den sozialen Netzwerken ist die Generaldebatte im Bundestag ein Thema. San Vito schreibt auf tagesschau.de: Zum Einschlafen. Lobhudelei ohne Ende. Wie verkommen ist die Demokratie geworden und die Armen bleiben auf der Strecke. Hauptsache kein Schaden für die Industrie. Abstoßend. Ähnlich sieht das Großer Elch auf tagesschau.de. Eigentlich ist die gesamte Veranstaltung ein verzichtbares Trauerspiel und zeugt davon, dass Demokratie in Deutschland funktioniert, aber unendlich langweilig geworden ist. Gerade in Sachen Außenpolitik und Ukraine wäre ein Generalangriff notwendig gewesen. Auch die Themen, die im Bundestag eine Rolle gespielt haben, werden im Netz weiter diskutiert. Jan Gritt schreibt bei Facebook: Die Energiewende muss gestoppt werden. Die Zeit dafür ist noch nicht gekommen. Diese Geldverschwendung ist absoluter Wahnsinn. Milan Tech ist der Meinung: Da haben die Lobbyisten volle Arbeit geleistet.
Was sonst noch wichtig war?
Nach der Generaldebatte ging es im Bundestag darum, ob sich Deutschland an der Vernichtung von syrischen Chemiewaffen beteiligt. Das Parlament hat mit großer Mehrheit dafür gestimmt. Schon vorher hatten nicht nur Union und SPD, sondern auch die Grünen angekündigt, dass sie zustimmen wollen. Damit kann Deutschland ein Schiff mit bis zu 300 Soldaten ins Mittelmeer schicken, um die internationale Aktion zu schützen. Nur die Linksfraktion hatte Bedenken. Sie sprach von einer Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Die anderen Fraktionen warfen den Linken ideologische Scheuklappen vor. Die Solarindustrie und Verbraucherschützer wollen gegen die geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Sie kritisieren vor allem die geplante Ökostromabgabe auf selbstproduzierten Solarstrom. Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft.
Wir sind ziemlich fassungslos, weil wir hätten nicht erwartet, dass jetzt ausgerechnet Klimaschützer bestraft werden sollen, während auf der anderen Seite jene, die noch mit Kohle und Gas ihren Strom produzieren, also Klimasünder, weitgehend befreit werden sollen von den Kosten der Energiewende.
Die Verbraucherschützer und die Solarindustrie meinen, dass das gegen das Gleichbehandlungsprinzip im Grundgesetz verstößt. Gestern hatte das Bundeskabinett eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes verabschiedet. Darin steht, dass ab August Betreiber von Solaranlagen für ihren Eigenverbrauch zahlen müssen. Und zwar die Hälfte der EEG-Umlage. Mieter, die ihren Strom von der Solaranlage ihres Vermieters beziehen, müssten sogar die volle Ökostromumlage zahlen. Auch bei der EU-Kommission gab es heute eine Entscheidung zum Erneuerbare-Energien-Gesetz. Sie hat grundsätzlich Rabatte bei der Ökostromabgabe erlaubt, und zwar bei 68 Branchen. Darüber gab es monatelang Streit zwischen der Kommission und Deutschland. Die Übergangsregierung in der Ukraine will besetzte öffentliche Gebäude im Osten des Landes notfalls mit Gewalt räumen. Innenminister Arsen Avakov hat angekündigt, dass der Konflikt in der Ostukraine innerhalb von 48 Stunden gelöst werden soll. Prorussische Demonstranten halten sich im Moment noch in Gebäuden in Donetsk und Lugansk verschanzt. Der ukrainische Geheimdienst hatte zwischendurch gemeldet, dass die Besetzer in Lugansk 60 Geiseln genommen hätten. Die meisten davon sollen aber wieder frei sein. Der Bürgermeister von Donetsk, Alexander Lukaschenko, sagte, die Regierung verstehe überhaupt nicht, was die Bevölkerung im Osten der Ukraine bewegt.
Ja, natürlich, die Besetzung der Verwaltungsgebäude ist illegal und schlimm. Und es ist auch nicht akzeptabel, dass dort ständig separatistische Parolen verbreitet werden. Aber das alles ist doch eine Folge der bisherigen Politik und der Unfähigkeit der Regierung, das Problem wirklich zu verstehen.
Die Europäische Union droht Russland mit harten Wirtschaftssanktionen. Außerdem setzt sie eine Unterstützergruppe für die Ukraine ein. 30 EU-Beamte sollen der Ukraine dabei helfen, ihre Politik und ihre Wirtschaft zu stabilisieren. Kurz nach der Bildung des NSA-Untersuchungsausschusses ist der Vorsitzende Clemens Binninger zurückgetreten. Grund ist ein Streit um die Zeugenaussage von Edward Snowden im Ausschuss. Grüne und Linke finden, dass der Ausschuss auf diese Zeugenaussage nicht verzichten kann. Binninger ist da anderer Meinung.
Als dann in den ersten Statements deutlich wurde, dass die Opposition offenkundig die gesamte Ausschussarbeit von Beginn an nur um diese Personalie Snowden konzentrieren will, habe ich darin einen Konflikt gesehen, der es mir unmöglich macht, diese Sitzungsleitung so zu übernehmen, wie ich es mir vorgestellt habe.
Einen Nachfolger hat Binninger auch schon ernannt. Patrick Sensburg von der CDU soll sein Amt übernehmen. Er war bislang der Obmann der Unionsfraktion im Ausschuss.
Was noch wichtig wird.
Der Europarat will morgen über Sanktionen gegen Russland entscheiden. Die Parlamentarische Versammlung berät darüber, ob der russischen Delegation im Europarat das Stimmrecht entzogen wird. Wird der Antrag angenommen, dürfen die 18 russischen Mitglieder bis Januar 2015 nur an Beratungen teilnehmen, aber nicht abstimmen. Die russische Delegation hat damit gedroht, in diesem Fall aus Straßburg abzureisen. Der Europarat hat Russland schon mal das Stimmrecht entzogen, wegen des Tschetschenienkrieges im April 2000. Die birmanische Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi kommt morgen nach Deutschland. Sie spricht in Berlin unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck. Am Freitag bekommt sie den Willy-Brandt-Preis. Aung San Suu Kyi kämpft seit langem für ein demokratisches Birma. Sie stand in ihrer Heimat insgesamt 15 Jahre lang unter Hausarrest.
Und sonst in der Welt?
Der Iran will weniger Frauen für ein Medizinstudium zulassen. Dem Gesundheitsministerium zufolge sind mittlerweile 2/3 aller Medizinstudenten weiblich, deshalb gäbe es zu wenig männliche Ärzte. In vielen Dörfern brauche man keine weiblichen Ärzte, deswegen müsse das System geändert werden. Im Iran schaffen es immer mehr Frauen an die Unis. Insgesamt sind inzwischen 60% der Studierenden weiblich. Die Regierung meint, dass sie nach dem Abschluss in vielen Bereichen nicht eingesetzt werden können. Deswegen wurde letztes Jahr schon beschlossen, dass Frauen an vielen Unis viele Fächer nicht mehr studieren dürfen, vor allem Ingenieurwissenschaften. Die britischen Supermärkte haben wegen der Konkurrenz von deutschen Discountern ihre Preise gesenkt. Nach Angaben des britischen Einzelhandelsverbands sind es die größten Preissenkungen seit mehr als 7 Jahren. In Großbritannien haben einheimische Ketten wie Tesco oder Sainsbury's in den letzten Monaten Umsatzverluste gemacht. Aldi und Lidl steigerten ihre Einnahmen dort dagegen um rund 35 bzw. 17%. Inzwischen kauft mehr als jeder zweite Brite regelmäßig bei Discountern. Im süditalienischen Kalabrien müssen sich angehende Priester künftig mit dem Kampf gegen die Mafia beschäftigen. Die katholischen Bischöfe der Region haben beschlossen, dass es in Zukunft einen eigenen Ausbildungskurs Kirche und Ndrangheta geben soll. Bei ihrem Treffen sprachen sie auch über ein seelsorgerisches Konzept gegen das organisierte Verbrechen. Die kalabrische Ndrangheta operiert weltweit und gilt inzwischen als gefährlichste Verbrecherorganisation Italiens.
Wissensnachrichten.
Kinder, die eine Lernschwäche haben, die Probleme mit der Sprache oder im Umgang mit anderen Kindern und Lehrern haben, die nennt man im Bildungsjargon Kinder mit besonderem Förderbedarf. In Deutschland ist es das Ziel, dass sie genau wie alle anderen Kinder in Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien lernen und auf Förderschulen gehen können, aber nicht müssen. Wie das so klappt, hat die Bertelsmann Stiftung untersucht. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten, haben Sie da eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Ja, ein bisschen was von beidem. Also vielleicht erstmal die gute Nachricht. Mehr Kinder mit so einem besonderen Förderbedarf lernen inzwischen gemeinsam mit anderen Kindern auf der Schule. Das sind 28%, die auf Regelschulen gehen. Vor 5 Jahren waren es noch 18%. Also das ist eine deutliche Veränderung, aber es ist halt immer noch die Minderheit.
Und was ist die schlechte Nachricht?
Dass es an den Förderschulen auch noch genauso viele Kinder gibt wie vorher. Also für manche Kinder ist das vielleicht schon die beste Lösung, aber Fakt ist, dass von ihnen 3/4 keinen Hauptschulabschluss schaffen. Und damit wird es dann auch schwer, einen Beruf zu finden. Dazu kommt, dass insgesamt bei mehr Kindern so ein Förderbedarf festgestellt wird.
Und woran liegt das?
Also es könnte sein, dass es sich jetzt einfach mehr lohnt, sowas feststellen zu lassen. Für die Eltern bzw. die Kinder und auch für die Schulen, so erklärt das Jörg Dräger, der Bildungsexperte der Bertelsmann Stiftung.
Eltern haben jetzt die Möglichkeit, ihre Kinder auf eine Regelschule zu schicken und sind vielleicht deswegen geneigter, den Förderbedarf auch anerkennen zu lassen. Auch Schulen fordern die Anerkennung ein, wenn Kinder eben in die Regelschule gehen. Denn Anerkennung des Förderbedarfs bedeutet mehr Ressourcen, Hilfe für die Kinder und insofern ja auch eine sinnvolle Maßnahme.
Wenn man sich die Zahlen nochmal gesondert für die einzelnen Bundesländer anschaut, dann sieht man aber, dass es da erhebliche Unterschiede gibt, auch bei den Diagnosen.
Und was bedeutet das für die Kinder?
Ja, eigentlich, dass sie ungleiche Chancen haben. Das kommt eben darauf an, wo sie wohnen. Die Bertelsmann Stiftung fordert jetzt vor allem, dass sich die Länder auf Standards einigen, wie eben bei Schülern Förderbedarf diagnostiziert wird und wer am besten auf welche Schule gehen soll.
Es geht weiter mit einem Computer, der sozusagen in Flüssigkeit schwimmt. Das klingt erstmal ein bisschen ungesund für diesen Rechner.
Ja, tatsächlich geht das ganz gut, solange das kein Unterwasserexperiment ist. Wasser leitet natürlich Strom und dann kann es im schlimmsten Fall einen Kurzschluss geben. Mit der richtigen Flüssigkeit kann man aber einen Computer sehr gut kühlen. Die darf eben nur den Strom nicht leiten, sondern eben nur die Wärme abtransportieren. Denn so eine Flüssigkeit haben 2 Computerfirmen aus den USA einen Supercomputer eingelassen. Also die Technik dazu gibt es schon länger, aber die Flüssigkeit ist jetzt neu. Das ist ein neuartiger Kohlenwasserstoff, der zum Beispiel auch in Feuerlöschern vorkommt. Der wird in Tanks gefüllt und in die Tanks kommen dann die Prozessoren rein.
Okay, bei mir zu Hause ist es so, da pustet ein Ventilator hinten heiße Luft raus. Das geht bei einem Supercomputer dann nicht.
Theoretisch kann man den auch mit Luft kühlen, aber bei großen Rechnerfarmen wird es dann irgendwann schwierig. Und auch bei Supercomputern, also Rechnern, die ganz viele Prozessoren gleichzeitig laufen lassen, für große Rechenaufgaben wird es kompliziert, weil die sollen mehr Leistung bringen, aber dafür weniger Platz einnehmen. Und das heißt, da entsteht sehr viel Hitze auf weniger Raum, weil die Elemente ganz dicht gepackt sind. Und mit Flüssigkeit kommt man da eben besser dazwischen. Und bisher hat man schon ab und zu mit Ölen da gekühlt, die hinterlassen aber irgendwann Rückstände. Und andere Mittel setzen dann Treibhausgase frei. Und bei dem neuen Mittel, da soll das beides nicht der Fall sein. Aber der größte Vorteil ist tatsächlich laut den Firmen, man braucht insgesamt viel weniger Platz und weniger Energie.
Und zum Schluss gucken wir nicht in die Zukunft der Technik, sondern in die Vergangenheit zu den Neandertalern. Die sehen wir ja im Vergleich zum ersten Homo sapiens als so ein kleines bisschen roh und grob. Das stimmt aber gar nicht, ne?
Ja, englische Archäologen sagen, dass Neandertaler ganz fürsorgliche Eltern waren. Sie haben Gräber untersucht und festgestellt, dass die Gräber von jung Verstorbenen besser ausgestattet waren als die von Älteren. Die Wissenschaftler sagen also, die Kinder waren bei den Neandertalern viel wichtiger für die Familie und die Gesellschaft als bei den frühen Menschen, die zur gleichen Zeit gelebt haben.
Wetter.
Das Wetter teilt Deutschland in zwei Hälften. Im Westen und Südwesten war und bleibt es auch morgen sonnig und trocken. Über dem Norden und Osten hängen dagegen Wolken. Zum Teil ist es windig und es kann auch regnen und gewittern. In der Nacht lässt der Wind dann nach. Es wird mit Tiefstwerten von 2 bis 8 Grad ganz schön frisch. Im Bergland ist Bodenfrost möglich. Morgen ist das Wetter wieder zweigeteilt. Die Temperaturen erreichen bis zu 10 Grad an der Ostsee, 19 Grad sind es am Oberrhein. Und bis übermorgen ist der Regen dann auch im Südwesten angekommen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.